Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Hier ist wieder Sascha Walleczek, eure persönliche Ernährungserklärerin. Und heute reden wir eigentlich nicht ums Essen, sondern das Ende vom Essen. Wie ein Artikel mal über mich geschrieben hat, der Titel war "Wichtig ist, was unten rauskommt". Heute reden wir mal über Stuhlgang. Und am Ende haben wir wieder eine sehr spannende Frage, die vielleicht nicht gerade zu diesem ekeligen Thema passt, aber es ist jetzt die Erdbeerzeit, die geht los. Und wie wäscht man eigentlich Erdbeeren richtig oder ist das wichtig? Wie viel Spritzmittel sind da eigentlich drauf? Aber das beantworten wir am Ende. Jetzt fangen wir mal gleich an mit "Wichtig ist, was unten rauskommt". Der Anlass für diese Folge ist, eine gute Freundin von mir hat vor kurzem irgendwie tagelange, eher wochenlange Probleme im Stuhlgang gehabt, ist eine Verstopfung gehabt. Und es hat sie dann mit Hilfe von einem Arzt lösen können. Und hat sie zu mir gesagt, was kann ich eigentlich tun, dass es nicht wiederkommt? Das Problem habe ich oft. Und jetzt ist es so ganz, ganz wichtig am Anfang dieser Folge. Das kann ich gar nicht groß genug betonen. Ich bin keine Ärztin. Alles, was ich jetzt erzähle, ist kein Ersatz für die Diagnose, die Behandlung, die Therapie von echter medizinischer Betreuung. Ja? Worum es mir geht, ist, dass ich sehr oft beobachte in meinen Kursen mit meinen Teilnehmerinnen, dass die viele Dinge machen, die das von vornherein verschlechtern, ja, die es verschlimmern, die es schwieriger machen, das im normalen Stuhlgang haben. Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Warum, werden wir auch noch besprechen, warum das so wichtig ist, auch beim Abnehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir reden mal darüber als Prävention, also eben nicht zur Behandlung von Verstopfung, sondern als Prävention. Was kann man denn machen, damit das besser funktioniert? Ja, und ganz wichtig ist, wenn du irgendwas Ungewöhnliches hast, wenn du Schmerzen hast, wenn du eigenartige Farben in deinem Stuhlgang siehst, wenn du Blut siehst, bitte lass das medizinisch abklären. Auch wenn es sehr stark hin und her wechselt. Wenn irgendwas sehr, sehr ungewöhnlich ist für dich, das ist sehr individuell verschieden, ja, das hatte ich überhaupt noch nie, das ist sehr komisch, lass es bitte ärztlich abklären. Dafür sind die da. Ich bin keine Ärztin, das muss ich jetzt nochmal ganz, ganz deutlich betonen. Als ich 2006 ins Fernsehen gekommen bin, hatte ich natürlich auch Interviews mit irgendwelchen Presse-Dingen. Und da hat der Standard, die österreichische Tageszeitung, ein Interview mit mir gemacht. Und da wollten sie mich so ein bisschen herausfordern, glaube ich. Und wer die Fernsehsendung damals gesehen hat, weiß, da habe ich immer so Karten gezeigt mit so Abbildungen, Zeichnungen, keine Fotos, ist mal ganz wichtig, Zeichnungen, von verschiedenen Formen, wie Stuhlgang aussehen kann. Und da gab es eben Typ 1 bis Typ 7. Und das habe ich eben mit den Teilnehmerinnen in der Sendung besprochen und gesagt, okay, und wo bist du, wie schaut es bei dir aus? Und dann wollten die mich so ein bisschen konfrontieren und gesagt, wieso machen sie das? Warum tun sie die Leute quasi bloßstellen und reden über so peinliche Dinge wie Stuhlgang? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin Ernährungstherapeutin und Ernährung hört nicht auf, wenn ich das Zeug runtergeschluckt habe, sondern es ist auch wichtig, was danach damit passiert und eben wie und ob es unten wieder rauskommt. Und daraufhin haben die den Titel genannt von diesem Artikel, "Wichtig ist, was unten rauskommt". Und das machen wir auch, deswegen haben wir die Folge auch gleich so genannt, Spitzenfolgentitel, "Wichtig ist, was unten rauskommt". Und es geht eben darum, das ist ein Thema, das finden wir peinlich. Es ist natürlich, es ist ein bisschen eklig. Klar, Menschen ekeln sich vor Stuhlgang, also vor Kot und unhygienischen Dingen. Das ist auch gut so. Deswegen ist es uns peinlich. Aber ich sage euch was, ein großes Geheimnis. Jeder Mensch geht aufs Klo. Jeder. Sonst wärst du nicht am Leben. Und die Wahrheit ist, diese Karten, das waren immer die Stuhlkärtchen, hat es in Österreich geheißen, die habe ja nicht ich erfunden. Sondern da gibt es die offizielle Bristol, wie die Stadt in England, Bristol Stuhlformenskala 1 bis 7 und die wird in Studien verwendet. Und der Hauptgrund, warum wir die in Beratungen verwenden, ist, um peinliche Gespräche weniger peinlich zu machen. Weil wenn ich sage, du, wie schaut denn deine Verdauung aus? Dann sagst du, ja normal. Und dann haben wir ein sehr unangenehmes Gespräch über Konsistenz, Farbe, Oberflächenglätte, wie lang ist die Wurst und alle diese Dinge. Wer mich jetzt sieht oder hört es vielleicht in meiner Stimme, ich muss dann immer grinsen. Mir ist sowas nicht peinlich, aber meinem Gegenüber meistens ist schon eher sehr peinlich und deswegen ist es viel einfacher zu sagen, hier sind 7 Typen, sag mir eine Zahl und die sagen, 6, ja manchmal 1 und manchmal 7 oder so und das ist viel einfacher, aber dann weiß ich, wir brauchen nicht mehr über Geruch, Form, Farbe und Konsistenz reden. Ja, und deswegen die Bristol-Stuhlformen-Skala, die gibt es offiziell und wir haben die auch mal abgebildet. Ich verlinke euch die sehr gerne in den Shownotes, dass ihr auch nachschauen könnt, welche Form ihr habt. Also, wie gesagt, es geht hier nicht um die Behandlung, die Therapie oder irgendwas von Verdauungsproblemen. Null. Mir geht es darum, dass wir über die Dinge reden, über die Fehler, die manche Leute machen, womit sie sich das Leben und den Stuhlgang echt erschweren. Und da wollte ich gleich mal mit meinen Tipps anfangen und dann hat meine Testgruppe hier, also das Team, gesagt, erklär doch einmal, wie Verdauung funktioniert. Und dann haben wir gedacht, okay, reden wir mal darüber. Also, wir essen etwas und dann zerkauen wir etwas. Und die Wahrheit ist, im Mund passiert nicht nur Zerkleinerung, da passieren auch schon die ersten Verdauungsschritte, nämlich Kohlenhydrate werden da schon aufgeschlüsselt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Stück Semmel, da ist ja eigentlich Stärke drinnen, also Glukosemoleküle, die hintereinander hängen, wenn ihr die lang genug kauen würdet, würde irgendwann einmal das Enzym im Mund diese Glukosestärkeketten zerlegen und dann wird es süß schmecken anfangen, weil diese Stärke eben zu Zucker verdaut wird und das beginnt schon im Mund. Nur habt ihr es nicht lang genug drinnen, damit ihr es merken würdet. Und dann geht es in die Speiseröhre und die Speiseröhre ist nicht nur ein Fallrohr, also es fällt nicht nur runter, sondern ist eigentlich etwas, was aktiv das Zeug weiterschiebt. Deswegen könnt ihr auch im Liegen oder sogar im Kopfstand könntet ihr was essen. Probiert es nicht aus, aber es funktioniert. Und dann kommt es in den Magen. Und die meisten Leute reden bei Verdauung, meinen sie entweder nur, was im Magen passiert oder sie meinen Stuhlgang. Und dazwischen, dass die Verdauung immer stattfindet. Also ich höre oft, ich möchte, dass die Verdauung abgeschlossen ist, bevor ich ins Bett gehe. Und denke mir, okay, was heißt das? Und was sie damit meinen, ist, der Magen sich entleert hatte, weil, also was jetzt passiert ist, das Essen landet im Magen. Und je nachdem, welche Konsistenz es hat und was enthalten ist, bleibt es länger oder kürzer. Also Wasser wird gleich einmal weitergeschickt, aber es macht einen Unterschied, wie gut es zerkaut ist oder ob es eben püriert wurde, zum Beispiel eine Cremesuppe, oder ob das Stücke waren, die du gekaut hast und wie viel Eiweiß drinnen ist. Und dann bleibt es eben länger oder kürzer im Magen. Im Magen selber findet eigentlich nur Eiweißzerlegung statt. Ja, das Eiweiß wird einmal grob noch weiter zerlegt, also du hast es hoffentlich gut gekaut und je nachdem, wie groß diese Stücke sind, hat jetzt diese Magensäure Angriffsfläche und zerlegt es einmal in weitere Stücke. Und sonst wird dann nur ein bisschen Koffein und Alkohol aufgenommen, noch immer keine Nährstoffe. Passiert gar nichts. Das sitzt jetzt einmal im Magen und dann wird es, je nachdem, wie gut es zerlegt wurde, weiter geschubst. Und jetzt kommt in den Dünndarm. Und der Dünndarm ist sehr lang und die Fläche, die Oberfläche ist riesig. Also wenn man das alles ausklappen würde, wäre das so groß wie ein Tennisplatz ungefähr. Also wirklich riesig, die Oberfläche. Und die ist ganz eng zusammengefaltet, sodass sich das eben ausgeht. Und der Dünndarm wird in drei Teile unterteilt, aber das sind nur Namen. Also das sind nicht irgendwelche Abschnitte oder irgendwelche Sphinkter dazwischen, sondern es ist eine große Wurst. Und den ersten Teil nennen wir Duodenum, Zwölffingerdarm. Deswegen, wir bleiben bei Zwölffingerdarm, okay? Und weil er eben angeblich so lang ist, wurde mir mal gesagt, entstimmt wie zwölf Finger, die man nebeneinander legt oder so ähnlich. Das waren wahrscheinlich Männerfinger. Wie auch immer, auf jeden Fall der Zwölffingerdarm, der ist direkt, der ist direkt nach dem Magen und da kommen jetzt der Gallengang dazu, also die Gallenflüssigkeit kann jetzt hier reingespritzt werden und da kommen Enzyme von der Bauchspeicheldrüse dazu und wir haben ja bis jetzt nur eigentlich das Eiweiß ein bisschen grob zerlegt und da wird jetzt fertig zerlegt. Mit den Enzymen, die dazukommen, wird das Fett eben, dafür braucht man genug Gallensäure, wird das Fett zerlegt und verpackt und das Eiweiß wird weiter zerlegt und die Kohlenhydrate werden weiter zerlegt und erst dann beginnt die Aufnahme der Nährstoffe. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es relativ langsam dann durch diese Oberfläche geht, weil es quasi rutscht, sehr viel Flüssigkeit wird ihm zugesetzt, also ein sehr flüssiger Brei. Und dieser flüssige Brei geht jetzt durch diesen Dünndarm durch und schwimmt quasi an dieser Oberfläche vorbei und die Oberfläche versucht sich, während das vorbeischwimmt, sich die Sachen rauszufangen. Und verschiedene Darmabschnitte sind für viele Nährstoffe zuständig, die B-Vitamine zum Beispiel eher am Ende und so versucht sich halt jeder spezialisiert, seine Sachen rauszuholen. Aber es hat damit zu tun, eben wie gut du gekaut hast und wie gut deine Galle entleert hat und wie gut deine Enzyme funktionieren. Das dauert 7 bis 9 Stunden. Ah, genau, im Magen habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Es ist unterschiedlich, was es ist. Manche Sachen, wenn dein Magen leer ist und du kommst Wasser, ist es sofort wieder draußen. Aber im Schnitt, sag mal so 1, 1,5 Stunden oder bis zu 3 Stunden braucht das Essen im Magen. Nochmal 7 bis 9 Stunden, um jetzt die Nährstoffe aufzunehmen. Also jetzt ist es ungefähr, sagen wir mal, 10 bis 12 Stunden nach dem Essen. Und jetzt kommt es in den Dickdarm. Und der Dickdarm, der geht quasi von der rechten unteren Seite des Bauches gerade rauf bis unter den Rippenbogen, einmal quer rüber und dann wieder runter. Und der hat im Ganzen nur eine Länge von ungefähr 1 Meter. Also der ist viel kleiner und viel kürzer als der Dünndarm. Und da passiert jetzt eigentlich keine Nährstoffaufnahme mehr. Eigentlich soll das alles fertig verdaut sein, alles aufgenommen worden sein, was wir aufzunehmen haben. Und trotzdem bleibt es jetzt 12 bis 18 Stunden im Dickdarm, weil im Dickdarm ist dort, wo der Hauptteil unseres Mikrobioms sitzt. Ja, im Dünndarm ist es auch. Es ist eine ganz dünne Schicht an dieser Darmwand dran. Und das ist der Teil, der unser Immunsystem trainiert. Der ist ganz wichtig. Aber diese 1 Kilo Bakterien, Pilze und Hefen, die sind im Dickdarm. Und die nehmen jetzt alles das, was wir übrig gelassen haben, die Ballaststoffe mit anderen Worten, und davon leben die. Und dann machen sie daraus für uns nützliche Dinge, zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, die helfen, Entzündung zu senken und unsere Darmwand zu ernähren. Und das dauert für den einen Meter relativ lang, eben 12 bis 18 Stunden wandert das dann hier durch. Und dann im letzten Teil des Dickdarms, da ist ja Magensäure dazugekommen und Enzyme, da ist sehr viel Flüssigkeit dazugekommen. Und das Zeug ist jetzt relativ flüssig. So viel Flüssigkeit kann der Körper sich nicht erlauben zu verlieren und er will auch sich Sachen zurückholen, die er vielleicht nochmal brauchen kann. Gallensäuren zum Beispiel und Cholesterin und solche Sachen. Und deswegen am Ende des Dickdarms gibt es den sogenannten enterohepatischen Kreislauf. Also da geht das ganze Blut, da entzieht der Darm dem Ganzen wieder das Wasser und holt sich die paar nützlichen Sachen raus, damit wir nicht so viel Wasser verlieren. Und dann geht das wieder zurück in die Leber. Das ganze Blut aus einem Darmbereich geht immer zuerst in die Leber und dann in den restlichen Körper. So, sehr vereinfacht. Das Wichtige ist, der Grund, warum Durchfall flüssig ist, weil der Körper nicht mehr die Zeit hat, ihm das Wasser zu entziehen. Also nicht so, dass da mehr Flüssigkeit in den Darm kommt, sondern so schaut das Zeug aus weiter oben im Darm. Und weil dann der Körper es aus welchem Grund auch immer loswerden will, hat er nicht mehr die Zeit zu sagen, 12 bis 18 Stunden, wir entziehen jetzt hier langsam Wasser und Salz und was wir noch brauchen. Und dann schickt man es erst raus und deswegen geht's raus. Deswegen verliert man so schnell Wasser, wenn man Durchfall hat. So nebenbei bemerkt. Und jetzt haben wir gesagt, je länger das in diesem Dickdarm ist, umso mehr entzieht das Wasser. Und da kommen wir auch gleich einmal dann zu dem Ding, je länger das sitzt, umso weniger Wasser ist drinnen. Und das wird noch zum Problem, ich verspreche es euch. Okay, je länger es sitzt, umso mehr Schadstoffe werden auch recycelt, weil Gallensäure, ein Bestandteil davon ist Cholesterin, und es wird in den Darm gespritzt, damit wir Fett verdauen können. Okay, soweit so super. Und wenn du jetzt Ballaststoffe gegessen hast, dann können diese Ballaststoffe binden, diese Gallensäuren, dieses Cholesterin. Und wenn es dann normal durchgeht, dann ist es quasi dadurch, dass es gebunden ist, kann der Körper nicht mehr recyceln. Und dann geht's hinten raus. Und dann sagt der Körper, hey, jetzt haben wir Cholesterin verloren. Und damit senkst du den Cholesterinspiegel. Und sonst ist es so, dass wenn es zu lange herumsitzt, auch wenn du Ballaststoffe gegessen hast und es sitzt zu lange herum, dann können Bakterien dieses hübsche kleine Cholesterinpaket wieder aufpacken und die Leber kann das wieder aufsaugen und es geht wieder zurück in die Leber. Das passiert übrigens auch mit Schadstoffen. Schadstoffe werden in der Leber, also Giftstoffe, werden in der Leber verpackt, sodass sie ausgeschieden werden können. Und wenn das alles zu lange im Dickdarm herumsitzt, dann haben die Bakterien Zeit, sich an diese Pakete zu machen, packen die das wieder aus und geht wieder zurück in die Leber. Und deswegen ist es wichtig und gut, dass der Stuhl dann rausgeht, wann er raus soll. Okay, was ist jetzt ein normaler Stuhlgang? Wie gesagt, das ist eine ärztliche Frage, was normal und nicht normal ist. Ich gebe allgemeine Tipps, die so generell stimmen. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, Arzt oder Ärztin ist hier die Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Das erste ist einmal das Wichtigste, finde ich, wir sollten hinschauen. Ja, ich weiß, es ist peinlich und unangenehm, aber wir sollten wissen, wie das ausschaut. Und dafür sind eben diese Stuhlkarten, die Bristol-Stuhlformen-Skala, sehr hilfreich, weil dann haben wir mal eine Einordnung. Auf dieser Form von 1 bis 7, die geht von kleinen Sachen, die ausschauen wie Hasenköttel, bis zu praktisch flüssig, ist so 3 bis 4 wäre ideal. Das ändert sich natürlich schon von Menschen von Mal zu Mal, aber das sollte nicht zu flüssig und nicht zu hart und zu schwer sein, um es auch auszuscheiden. Wie oft sollte man Stuhlgang haben? Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, mindestens einmal am Tag, alles andere ist Verstopfung. Das ist scheinbar sehr individuell verschieden und es ist auch Menschen, die einfach seltener gehen. Und ich glaube, Ärzte sagen, alle 3-4 Tage ist auch normal. Bitte besprecht das mit eurer medizinischen Betreuung, ob das, was ihr habt, normal ist. Es spricht aber einiges dafür, die Ernährung so anzupassen, weil das kann man, damit sich das verbessert und man öfters Stuhlgang hat, aber nicht öfter als 2-3 Mal am Tag. Also manche sagen, für jede große Mahlzeit einmal, das Durchschnittlichste, sehr vorsichtig ausgedrückt, mit Anführungszeichen hier, wäre quasi einmal am Tag. Macht euch keinen Stress, wenn es ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr ist, aber wenn es sehr extrem anders ist, lasst euch mal medizinisch beraten. Ja, weil eben für die Entgiftung, fürs Cholesterin, für diese ganzen Dinge ist es halt sehr wichtig, dass das Zeug auch ausgeschieden wird. Das heißt aber, dass die Transitzeit, wie das heißt, also wenn wir es runterschlucken, bis es unten wieder rauskommt, ist sehr unterschiedlich. Die kann für eine ganz normale, gesunde Verdauung 12 bis 48 Stunden sein oder auch länger. Unter 12 ist es oft ein Problem, dass dann die Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden, weil es einfach zu wenig Zeit im Dünndarm verbringt. Aber, und das ist scheinbar der Unterschied, bei Sportlern, vor allem bei Spitzensportlern, kann es weniger sein. Die sind sehr effizient und deswegen, die können auch Sachen essen und die kommen noch am gleichen Tag wieder daher. Das, also es muss kein Zeichen dafür sein, dass da Aufnahmeprobleme herrschen, aber wenn es sehr viel kürzer ist, medizinisch abklären lassen. Ja, der ideale, ich sage jetzt mal, der ideale Stuhlgang ist Bristol Stuhlformenskala Typ 3 bis 4. Das ist eine glatte, mittelbraune Wurst, so Milchschokolade, ja, mäßig. Und das Wichtigste ist, und das wissen, glaube ich, die wenigsten, man sollte nicht drücken müssen, damit es rauskommt. Du solltest dich, es ist ein bisschen wie urinieren, du solltest dich aufs Klo setzen und loslassen und dann sollte es mit wenig Anstrengung einfach herausgleiten. Und das, glaube ich, ist für viele nicht das, was sie als normal empfinden würden. Und da könnte man ansetzen, dass es besser wird. Da habe ich ein paar Tipps. Es sollte auch so sein, idealerweise schwimmt er nicht. Ja, wobei, wenn er schwimmt und dann sinkt, ist es wieder was anderes. Aber wenn du also Wasser in der Toilette hast, dann sollte er nicht oben schwimmen. Es sollte, natürlich brauchen wir Klopapier, aber es sollte also nicht das große Desaster sein, wo du wahnsinnig viel Klopapier hast, weil dann könnte es sein, dass du sehr viel unverdaute Fette in einem Stuhl hast, dann wird es sehr schmierig. Ja? Und sollte auch in der Kloschüssel keine wahnsinnigen Schmierereien hinterlassen. Also klar, die Klobürste kann zum Einsatz kommen, aber wenn das viel ist und mühsam ist, dann könnte das ein Zeichen dafür sein, dass deine Verdauung verbesserungswürdig ist. Wie gesagt, alles, was dir Sorgen macht, bitte medizinisch abklären lassen. Vor allem abklären lassen. Wenn es eine sehr ungewöhnliche Häufigkeit für dich ist, also plötzlich viel weniger oder viel mehr, wenn du Schmerzen hast natürlich bitte, wenn du irgendeine Form von Blut siehst, wenn sich die Farbe stark verändert, also es gibt auch grüne und weiße und graue Stuhlgänge, das kann auch ein Zeichen sein, dass ein echtes Leberproblem ist oder so, wenn du einmal was Komisches gegessen hast und du hast rote Rüben gegessen und das Ding kommt blutrot raus und du hast quasi eine Erklärung in deinem Kopf, warum das komisch ausschaut, dann ist es kein Drama. Wenn das öfters vorkommt, wenn das anders ist, als es für dich normal ist, bitte medizinisch abklären lassen. Darmkrebs und Darmerkrankungen sind ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Deswegen, eines der Ziele ist jetzt nicht, euch hier irgendwelche Beratungen zu geben, sondern einfach zu sagen, es ist nicht peinlich, bitte schau hin. Da gibt's Ärzte, die tun den ganzen Tag nichts anderes, denen ist das nicht peinlich, das ist ihr Lieblingsgebiet, die wollen mit dir darüber reden. Ja? Deswegen geniert euch nicht, geht dorthin, holt euch Hilfe und lieber einmal zu oft abklären lassen, als einmal zu wenig. Bevor wir zu den Tipps kommen, was ich oft sehe, ist, dass wenn du alles, was ich jetzt sage, richtig machst und du hast hartnäckige, immer Probleme, dass du eher zur Verstopfung neigst. Auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten können zu solchen Sachen beitragen. Aber das ist nur so am Rande für den Hinterkopf. Davor musst du alle anderen Sachen so machen, wo du sagst, ich mache alles richtig. Es ist unerklärlich. Warum passiert das noch? Okay, Tipp Nummer 1 für einen guten Stuhlgang. Wir haben gesagt, wichtig ist, was unten rauskommt. Wichtig ist, wie wir es oben reinschicken. Gut kauen. Ja, die Verdauung beginnt im Mund. Die Nährstoffaufnahme, die Enzyme müssen wirken können. Das beginnt damit, dass du es in Ruhe isst und kaust. Und es ist ganz wichtig, dass es in Ruhe essen, weil langsam kauen, gut kauen, hat ja auch was mit Ruhe zu tun. Es ist so, dass wenn wir gestresst sind, unser Körper kennt nur eine einzige Form von Stress. Flucht oder Kampf oder Angst erstarren. Ja, aber er kennt nichts anderes. Also er kann nicht sagen, ja, das war Zeitstress und da ist ihr der Chef auf die Nerven gegangen und da hat sie sich über einen Mann geärgert und da war ihr kalt und da war sie hungrig. Stress ist Stress. Und wenn du gestresst bist, dann bereitet der Körper dich auf Flucht und Kampf vor und damit sagt er, okay, wir müssen Arme und Beine besser durchbluten, weil die muss gleich rennen, die muss sich gleich mit einem Säbelzahntiger schlagen. Das heißt, wir brauchen mehr Blut in Armen und Beinen. Und wo holen wir das Blut her? Wir ziehen es vom Verdauungstrakt ab. Weil wenn es um dein Leben geht, um die Lebensgefahr, sagen wir, falls wir diese Situation überleben, kümmern wir uns später ums Frühstück, aber erst einmal müssen wir überleben. Und wenn du permanent im chronischen Stress bist, dann bist du permanent auf, ich bin bereit für einen Säbelzahntigerkampf. Aber nicht, ich verdaue in Ruhe mein Frühstück. Aber dem Körper zu signalisieren, zu sagen, ach, alles ist gut, kein Säbelzahntiger, weit und breit, wir haben Zeit in Ruhe zu kauen, ist ein ganz wichtiges Signal, dass der ganze andere Rest dann auch besser funktioniert. Also das ist Tipp Nummer 1, ganz, ganz wichtig. regelmäßige Mahlzeiten, also nicht dieses, manchmal esse ich um 12, manchmal esse ich um 4, manchmal lasse ich das Mittagessen aus, manchmal tue ich um 7 Abendessen, manchmal um 9 oder manchmal gar nicht. Die Verdauung, die Ernährung sowieso, die Verdauung mag Regelmäßigkeit, weil auch Routine wieder signalisiert, weit und breit keine Lebensgefahr. Ja? Und wenn du gestresst bist, bei vielen quasi verhindert es dann den Stuhlgang. Also wenn sie den Moment verpasst, dann sind sie gestresst. Sie spüren es nicht mehr, sie haben keinen der Drang mehr, aufs Klo zu gehen. Es ist ganz weg, weil der Körper eben auf Überleben ist. Und deswegen, was immer wir tun können, um runterzukommen, um den Körper zu signalisieren, alles ist gut, keiner verfolgt dich. Und es wäre auch ein guter Zeitpunkt, mal aufs Klo zu gehen, umso besser ist es. Ballaststoffe helfen der Darmbewegung. Also der Brei, dieser Nahrungsbrei, der bewegt sich ja im Darm fort. Ich habe gesagt, er schwimmt an den Darmzotten vorbei. In Wahrheit ist es eben so eine Muskelbewegung. Und die Muskelbewegung ist so, wie wenn du versuchst, du hast einen Strumpf mit Sachen und du versuchst es durchzuschieben, ja? Oder du versuchst beim Schlauch was weiterzuschieben, der gefüllt ist. Und dann merkst du, wenn du so weiterschiebst, und die Muskeln machen das auch. Und bei manchen ist es nicht mehr so aktiv, wie es sein sollte. Und die Ballaststoffe helfen der Darmmotilität, helfen dieser Muskelbewegung, weil sie auch dafür sorgen, dass Wasser im Darm gebunden ist, dass das Darmvolumen steigt und damit sich die Muskeln leichter tun mit der Weiterschiebung des Nahrungspreis. Ballaststoffe sind Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Nüsse und Samen und solche Sachen. Ein Teil, den ich dazu sagen muss, das ist genug Fett. Das heißt jetzt nicht, dass du immer krampfhaft viel Fett dabei haben muss. Überhaupt nicht, weil viel Fett ist, kann auch ein Problem sein. Aber gerade für die Frauen, die so ein bisschen auf Diät sind, und da gibt es so manchmal gerade die Frühstücke, sind ganz gern mit wirklich zu wenig Fett. Also wenn du zum Beispiel Skier isst, der extrem wenig Fett hat, und dann isst du Haferflocken und Obst dazu, dann hast du weniger Fett, als du brauchst, damit sich deine Galle wirklich entleert. Aber die Gallenentleerung ist wichtig für die Fettverdauung, aber auch um die Giftstoffe loszuwerden, fürs Cholesterin und alle diese Dinge. Oder Brot mit Hüttenkäse, ja, oder mit Magertopfen, also Magerquark und irgendwas. Das kann dann schon, oder ein sehr mageres Joghurt. Im Normalfall brauchst du darüber überhaupt keine Gedanken machen, weil sobald du ein bisschen Butter am Brot hast, sobald du irgendeinen Salat, irgendwas ein bisschen Fett dabei hat in deiner Ernährung, hast du auf jeden Fall genug. Oft sind es die Frühstücke, und wenn du da eben nicht die Gallenentleerung zusammenbringst, dann kann es sein, dass du vom Abendessen des Vortages bis vielleicht zum Mittagessen des nächsten Tages sich deine Galle nicht entleeren kann. Und das kann man unterstützen, indem man in der Früh auch ein bisschen Fett dabei hat. Da braucht man jetzt nicht viel Butter oder so, sondern einfach ein bisschen Skier, den fetteren Skier nehmen oder den fetteren Topfen oder Quark oder eben ein bisschen Butter aufs Brot. Ja? Wir wissen, genug trinken ist wichtig, und es wird viel empfohlen für Verstopfung oder wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang haben. Und das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich würde sagen, zweischneidiges Pferd. Das ist aber das, was man von hinten aufzäumt. Also zweischneidiges Schwert. Weil es ist so, wenn der Körper akut zu viel geschwitzt hat und zu viel Wasser verloren hat und damit Salz verloren hat, dann würdest du Durchfall kriegen. Aber wenn du es chronisch hast, das heißt, du trinkst viel Wasser, aber du isst weniger Salz, dann würde der Körper versuchen, im Dickdarm so viel wie möglich Salz wieder aus diesem Nahrungsbrei noch rauszuziehen und alles rauszuholen, was irgendwie geht. Und wenn er das macht, zieht er Wasser raus. Und was macht er, wenn er Wasser rauszieht aus einem Nahrungsbrei? Dann wird dieser Stuhl, dieser Kot immer fester und fester und fester. Und das haben wir oft gesehen bei Stoffwechsel-SOS, meinem Intervallfastenprogramm. Das war für mich immer total faszinierend, dass die dann plötzlich hatten die Verstopfung. Und mir war es total unerklärlich, weil das, was sie gekriegt haben, war ja eigentlich immer voller Ballaststoffe. Und dann war das die Theorie und gesagt, ihr braucht mehr Salz, weil wenn eben jemand fastet an einem Tag, und dann ist man hungrig und dann trinkt man meistens mehr als sonst. Und wir essen aber weniger als sonst. Das heißt, wir trinken viel mehr Wasser und wir essen viel weniger Salz. Und dann kann es dazu beitragen. Das ist für die allermeisten überhaupt kein Problem. Ihr esst bereits genug Salz. Aber im Sommer, wenn ihr viel schwitzt oder eben Frauen, die so ein bisschen auf Diät sind oder versuchen, Salz zu reduzieren oder sich eingeredet haben, sie müssen unbedingt 3 oder 4 Liter Wasser am Tag trinken, kann sein, dass sie damit ihre Elektrolytverhältnisse im Körper durcheinander bringen. Und das könnte zur Verstopfung beitragen. Wollte ich nur erwähnt haben, falls du eine von denen bist. Ich sage immer Frauen, das sind zu 90% Frauen. Also Männerkörper sind größer, die vertragen mehr Wasser, und die 3 bis 4 Liter, die ein großer Männerkörper vielleicht braucht, die braucht vielleicht ein kleinerer Frauenkörper einfach nicht. Tipp Nummer 4. Total wesentlich und eigentlich einer meiner 2 Lieblingstipps und Haupttipps, die ich habe, und das ist, geh, wenn du musst. Und das klingt so banal, aber das ist bei Frauen, und das ist jetzt ein Hauptproblem für Frauen, ist es ein Riesenthema. Weil jetzt ist es gerade schlecht, ich mache das Kind fertig für die Schule, ich habe einen Stress, ich muss los. Die ekeln sich vor fremden Toiletten. Das heißt, die wollen im Büro nicht aufs Klo gehen, die wollen irgendwo unterwegs nicht aufs Klo gehen. Ich kann das alles nachvollziehen, aber das Problem ist, sie verhalten das dann. Ja? Sie gehen nicht aufs Klo, wenn sie müssen, sie ignorieren das Signal, das Zeug bleibt länger im Darm, es wird dadurch fester, es wird schwieriger auszuscheiden. Es ist ihnen peinlich, bei jemand anderen aufs Klo zu gehen, wegen den Geräuschen, wegen dem Geruch, vor anderen mit dem neuen Liebhaber im Hotelzimmer, Geräusche, Geruch. Es gibt viele Gründe, dass man es peinlich findet, aber sich selber beizubringen, oder jetzt ist es gerade schlecht. Ja, ich sitze gerade in einem Meeting, jetzt ist gerade schlecht. Auf die Signale des Körpers zu achten, und ihr wisst, ich reite immer auf unseren Signalen im Körper herum, aufs Klo zu gehen, wenn man muss, und sich dafür genug Zeit zu nehmen, also auch einzuplanen, falls es zum Beispiel in der Früh wäre, das würde den meisten wahnsinnig helfen. Und das ist für viele, ich habe das in Einzelberatungen früher gehabt, die haben gesagt, das war die Lösung. Bin einfach nicht aufs Klo gegangen, wenn ich muss. Und dann später war es einfach viel schwieriger, dann nochmal das Signal zu aktivieren. Da ist es nicht mehr so gut gegangen. Und jetzt bin ich aufs Klo, gehe aufs Klo. Ich weiß, es klingt, für viele sagen sie, was, wovon redet die hier? Glaubt mir, das ist für viele ein echtes Problem. Und es ist oft so, wenn man diesen Moment verpasst hat, wird es ein bisschen schwieriger später. Für viele, ich sage jetzt nicht für alle, macht euch keinen Stress, wenn es nicht so ist, aber für viele ist der Zeitpunkt, den Darm zu entleeren, eher in der Früh und zwar nach dem Frühstück. Das heißt, wenn du aufstehst, in Bewegung kommst und dann was gegessen hast, für viele hilft auch der Kaffee, es hilft manchmal ein bisschen Morgensport, kann das der Moment sein, wo das am leichtesten gehen würde. Und dann sind sie meistens schon unterwegs und haben einen Stress und dann unterdrücken sie das Signal und dann findet es nicht statt. Und wenn das bei dir so ist, schau mal, ob du vielleicht eben den Morgen ein bisschen stressfreier, ein bisschen langsamer gestalten kannst, dass du noch vielleicht 10 Minuten nach dem Frühstück noch zu Hause bist, um deinem Körper eine Chance zu geben, sich zu entleeren. Ich habe gesagt, Bewegung kann helfen. Was wir festgestellt haben, keine Studie, keine Daten, reine Anekdote, Mini-Trampolin. Das Mini-Trampolin wirkt ja, wenn du darauf hüpfst, so, wenn man da hüpft, wirkt es ja auf alle Muskeln gleichzeitig. Und ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, dass es auch für die Darmmotilität hilft. Aber wir haben festgestellt, das scheint auch ein bisschen zu helfen. Also das kann man probieren. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingstipp, den niemand weiß und viele falsch machen. Ihr sitzt alle falsch am Klo. Also. Wenn ich jetzt hier so stehe, hat mein Darm unten, also der Dickdarm, wo er dann so endet, hat er so eine Schlinge, die den Darm ein bisschen auf die Seite zieht, sodass es einen Knick hat, damit ich eben nicht evolutionsbedingt mich, wenn ich hier stehe, mir versehentlich in die Hosen machen kann. Und dieser Darmbereich wird dann gerade und diese Schlinge wird dann gelockert, wenn ich mich hinhockle. Und wenn ihr euch vorstellt, wenn kleine Kinder am Boden hocken oder wenn man nach Asien geht, wo viele Leute auch so sitzen, das ist die Haltung, wo dann der Darm gerade ist. Ja, das heißt, als wir noch keine Klos hatten, hat der Mensch, wenn er aufs Klo gehen wollte, einen Stuhlgang hatte, in der Wildnis hingehockelt. Und dann waren die Knie über der Hüfte und der Oberkörper ein bisschen nach vorne gebeugt. Und dann ist der Darm gerade und dann geht das viel leichter, weil er nur gerade nach unten muss. Und wenn ihr das nicht habt, weil die Knie zu tief sind, dann muss er durch einen Knick, um einen Knick herum. Und dieser Knick, das ist eben ein Problem, weil da müsst ihr mehr drücken. Das ist viel schwieriger, dann den Stuhlgang auszuscheiden. Ich verlinke euch ein Video von, glaube ich, einer Amerikanerin, die das sehr schön erklärt und das auch vorzeigt. Dann könnt ihr euch das anschauen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Aber es geht darum, dass wir quasi die Position nachahmen, die wir haben, als wir uns hingehockt haben in der freien Wildnis, um Stuhlgang zu haben. Und wie man das macht, und das ist auch wieder eher ein Frauenproblem. Meine Theorie ist einfach, die Welt ist für größere Männer gebaut und wenn so kleine Frauen wie ich kommen, dann reichen meine Füße halt vielleicht nicht am Boden. Auf jeden Fall sind meine Knie dann gerade oder sogar nach unten, wenn ich auf einem normalen Klo sitze. Wir müssen also jetzt die Füße, die Knie erhöhen. Und wie man das macht, da gibt es spezielle Hocker, die man überall kaufen kann. Wenn du es einfach ausprobieren kannst, du kannst einen Stapel Bücher nehmen, du kannst 2 Kisten nehmen, du kannst Yoga-Blöcke nehmen, irgendwas, um deine Füße so weit zu erhöhen, dass deine Knie oberhalb der Hüften sind und dann beugst du dich leicht vor. Wenn ihr das noch nie probiert habt, schwöre ich euch, bitte probiert das aus. Das ist so ein Unterschied. Ich hatte Teilnehmerinnen, die gesagt haben, ich gehe auf eine Kreuzfahrt, ich bin auf Urlaub, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe schon überlegt, ob ich den Hocker, den ich zu Hause habe, jetzt einpacke, weil das ist so ein Unterschied, ich weiß gar nicht mehr, wie ich aufs Klo gehen soll ohne meinen Hocker. Und mein Tipp ist, in jedem Hotel gibt es einen Papierkorb und den holt ihr ins Bad und tut die Füße da drauf. Das ist mein spezieller Tipp, den ich immer mache. Aber probiert es bitte aus, weil in der Sekunde, wo euer Darm gerade ist und ihr nicht gegen diesen Knick andrückt, braucht ihr viel weniger Anstrengung. Und ich glaube, das Hämorrhoidenrisiko sinkt damit auch, aber das sollen bitte Ärzte beurteilen, das kann ich nicht. Ja, ich habe gesagt, ihr sollt euch genug Zeit nehmen am Klo, aber Studien zeigen auch, man kann auch zu lang am Klo sitzen. Und zwar, das ist, glaube ich, eher ein Männerproblem, was ich so höre. Am Klo früher hat man gelesen, heute spielt man, glaube ich, am Handy. Schöne Grüße von der Hygiene. Aber gut, auf jeden Fall, ja, du solltest ein paar Minuten dir Zeit nehmen, zu entspannen, auszuatmen, um deinem Körper die Chance zu geben, deinen Stuhlgang auszuscheiden. Aber nicht viel länger, weil es das Hämorrhoidenrisiko scheinbar erhöht und auch den Beckenboden schädigt. Und das ist bei Frauen ein Mordsthema. Also, das waren ein paar Tipps. Wie gesagt, das sind keine medizinischen Tipps. Da ist nichts zur Behandlung drinnen. Das ist nur, damit ihr euch das Leben nicht schwerer macht, als es sein muss, probiert ein paar dieser Sachen aus und schaut einfach, wo ihr quasi derzeit euren Stuhlgang eigentlich verschlechtert. Und wenn irgendwas komisch ausschaut, wenn irgendwas eigenartig ist, eine komische Farbe hat oder ihr Blut seht oder ihr Schmerzen habt, ab zum Arzt oder Ärztin und medizinisch abklären lassen. Bitte tut das unbedingt. So, wir verlassen die Toilette und kommen jetzt zu was Erfreulicherem. Und das ist die Regalfrage der Woche. Und zwar ist es keine wirkliche Frage von euch gewesen, aber ich wollte es erzählen. Und deswegen, die Erdbeersaison ist da, aber wie wasche ich Erdbeeren richtig? Sind da Spritzmittel drauf? Muss ich das beachten? Ist es ein Thema? Ja, das ist ein Thema und da gibt es natürlich Überprüfungen und die allermeisten Proben sind alle innerhalb von diesen Maximalwerten, die haben dürfen. Aber das sind trotzdem nicht, dass es komplett unschädlich ist. Ja, das sind trotzdem Pestizide und die wirken auf unseren Hormonhaushalt. Dann sind manche können dazu beitragen, dass wir übergewichtig werden. Und verunreinigt sind Erdbeeren wie anderes Obst und Gemüse auch mit Pestiziden, mit Mikroorganismen können drauf sein, aber auch mit Mikroplastik heutzutage. Und die Frage ist, kann man das wegmachen oder ist es eh egal und macht einen Unterschied, welche Erdbeeren ich kaufe? Also, es macht scheinbar einen riesigen Unterschied, ob ich Bio oder nicht Bio kaufe. Bei Untersuchungen waren Bio-Erdbeeren, nur 5% der untersuchten Proben hatten überhaupt Rückstände von Pestiziden nachweisbar. Und da vermutet man, dass es quasi Cross-Kontamination war von anderen Dingen, also dass es nicht im Anbau selber verwendet wurde. Aber von den konventionellen hatten 90% der Proben Rückstände. Und ganz wenige waren über dem erlaubten Limit, aber zum Teil bis zu 11 verschiedene Pestizide waren da drauf. Und jetzt ist es so, wenn ich ein Spritzmittel habe und ich habe mein Erdbeerfeld und ich will die spritzen, dass es die schützt gegen irgendwelche Schädlinge, dann wäre ja die Idee, dass es nicht beim ersten Regen wieder runtergewaschen wird. Und das ist auch genau das Ziel von Pestiziden und deswegen sind die gar nicht so gut wasserlöslich, weil die sollen ja nicht abgewaschen werden. Und deswegen ist schon die Frage, wie können wir die abwaschen? Ja, es gibt auch Pestizide, die scheinbar aus dem Boden kommen, also die man vorher aufträgt. Ich weiß nicht, ob es das bei Erdbeeren gibt. Ich wollte so der Vollständigkeit halber das sagen. Und dann sind sie in der Pflanze drinnen, dann sind sie nicht an der Oberfläche, dann nutzt uns Waschen eh nichts. Aber die meisten Sachen, also gerade bei Erdbeeren, sind eben an der Oberfläche und da können wir, wenn wir sie richtig waschen, auch was dagegen tun. Also erstens wäre Bio besser. Und das Zweite ist, wir wissen, dass wenn wir Obst und Gemüse waschen, das Wirksamste, um diese Oberflächenpestizide zu entfernen, wäre sie fest zu rubbeln. Ja, funktioniert wunderbar bei einem Apfel, bei der Erdbeere schwieriger. Und deswegen können wir die nicht trocken rubbeln, aber was wir machen können, wir können sie in Wasser einweichen. Und zwar in den Untersuchungen haben die das gemacht 5 Minuten, ich mache es ehrlich gesagt ein bisschen länger. Und einfach nur reines Wasser und dann so ein bisschen sich so hin und her bewegen, also dass sie ein bisschen so eine Reibung haben mit dem Wasser, ist hilfreich. Und es wird aber noch effektiver, wenn wir dem Wasser was zusetzen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Untersuchungen. Immer zeigt ein anderes Ding eine bessere Wirkung, aber sie wirken alle ein bisschen. Es ist entweder Salz oder ein bisschen Natron oder ein bisschen Apfelessig. Und wenn du das reintust, dann hilft das nochmal mehr und zwar verdoppelt es fast die, also du kannst so 20-30%, lass mich nachschauen, nur einweichen 5 Minuten, verringert die Pestizide um ungefähr 25% und dann mit einweichen und fließendem Wasser sind wir dann bei über 40. Mit Essig drinnen sind wir bei 50, bei Salz 46, grünen Tee haben sie auch reingetan und solche Sachen. Also Essig oder ein bisschen Salz ins Wasser, dann so ein bisschen hin und her wackeln. Ja, dass es sich ein bisschen das Wasser auch bewegt und dann noch einmal unter fließendem Wasser abwaschen. Dann haben wir zumindest mal die halben Pestizide, sind wir damit losgeworden, ungefähr, wenn wir Essig oder Salz verwendet haben. Und sonst die andere Möglichkeit wäre natürlich Bio zu kaufen. Es ist auch so, dass scheinbar die regionalen, also gerade diese, wie nennt man das bei Gemüse, wenn es bei Tieren Massentierhaltung ist, diese Massenkulturen in Spanien unter den Glashäusern, die sollen besonders belastet sein, weil damit man das eben schöne Erdbeeren herstellen kann, die schön ausschauen, wenn da so eine intensive Landwirtschaft gemacht wird, müssen sie besonders viele Spritzmittel einsetzen. Das soll bei uns weniger sein. Wie gesagt, Bio ist besser als nicht Bio. Wir kriegen sie eben nur zum Teil weg, nicht alle. Und das ist schon ein Thema, weil das auf unseren Körper Wirkung hat. Deswegen, wer sich's leisten kann, damit du es kriegen kannst, ist Bio besser. Also, ich hoffe, das war wieder mal ein Tipp. Es läuft auch unter der Kategorie Superfood der Woche. Es gibt über Erdbeeren vieles Gutes zu sagen, einfach deswegen, weil sie natürlich auch Beeren sind und die haben viele Polyphenole, haben das viel Vitamin C drinnen und ich finde einfach, sie schmecken so gut und es ist eins meiner absoluten Lieblingsobstsorten. Aber wie gesagt, gut war schon der Bio-Kauf. Okay, und dann setzt ihr euch bitte ab heute richtig aufs Klo und nehmt euch Zeit und geht aufs Klo, wenn ihr aufs Klo müsst. Gut kauen und sich gut ernähren hilft auch. Wenn ihr für die Newsletter angemeldet seid, kriegt ihr automatisch am Wochenende, am Sonntag oder so, den Hinweis zur neuen Folge. Und da ist auch der Link zur Abstimmung drin. Dann könnt ihr wieder abstimmen, welche Themen die nächsten Themen sind, die wir hier besprechen. Und da freue ich mich schon drauf auf eure Abstimmung, weil ich bin sehr gespannt, was ihr als nächstes hochreiht. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Baba.